Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu unserer gemeinsamen Arbeit an den anthroposophischen Leitsätzen von Rudolf Steiner. Wir kommen heute zu den Leitsätzen 174, 175 und 176. Sie tragen auch den Titel mit Rücksicht auf die vorhergehende Betrachtung über Gedächtnis und Gewissen. Wir sehen also hier in diesen Leitsätzen etwas, was Bezug nimmt auf die Anmerkung, die wir mit der Nummer 31 gearbeitet haben. Und es wird von mir diese Anmerkung 31, die, wo es mir nicht gelungen ist, sie in vollständiger Klarheit und Ausführlichkeit in ihren Zusammenhängen darzustellen, bei Gelegenheit auch noch einmal ausgebessert und erweitert, so dass Sie das, was in dieser Anmerkung zum Ausdruck gebracht wurde von Rudolf Steiner, hoffentlich in klarerer Weise zum Ausdruck kommen wird. Und so sehen wir in diesen Anmerkungen, wie Rudolf Steiner auf zwei verschiedene Dinge hinweist, auf das Verbundensein des Menschenwesens mit der göttlich-geistigen Welt, dem Hereinwirken der geistigen Welt auf verschiedenen Wegen, in verschiedene Menschenglieder und dadurch auch die mehr und mehr Darstellung dessen, wie die Dreigliederung des Menschen von uns besser erkannt werden kann. Die Dreigliederung, an der ja Rudolf Steiner, wie er sagte, mindestens 21 Jahre geistig geforscht hat, um ein besseres Verständnis, eine bessere Erkenntnis von dem Wesensaufbau des Menschen zu bringen, zu bekommen. Und dieser Wesensaufbau, der Dreigliederung des Menschenwesens, ist auch eine bedeutende Grundlage dafür, wie der Mensch in Zukunft gestalten kann, das soziale Miteinander, das, was Rudolf Steiner genannt hat, den sozialen Organismus. Und so möchte ich beginnen mit einem Wahrspruchwort Rudolf Steiners. Durch den Vater all mein Leben. Durch ihn auch all mein Sein. In dem Sohne all mein Streben, im Leben und auch im Tode. Durch den Geist alle Wahrheit des Herzens und auch des Verstandes. So wird mir Licht, Liebe, Leben. Es ist etwas, was für viele Menschen ja gar nicht bekannt ist, was von seiner Bedeutung auch nicht so leicht und schnell und einfach zu verstehen ist. Es ist die Frage, was der Mensch in seinem Herzen versenken kann, die Liebe zu der Schöpferwelt, die Liebe zu dem, was Menschsein heißt und die Liebe dazu, weltgestaltend als Zukunftswesen werden zu können. Also die Liebe zum ganzen Kosmos, zum Weltenwort und so dann auch das Verständnis, wie der Mensch wirken kann, wie er aber auch aufgefordert ist, wie die Hoffnung ruht der geistigen Welt auf dem Menschen, dass er das in seinem Herzen ergreift, diese Liebe zur Welt und sie fördernd, Gutes schaffen wollend, verwandelt und tätig wird dadurch in der Welt. Und dass wir aber heute in dieser Welt haben etwas wie ein Hass in den Menschenherzen, der eigentlich nur aufgrund von Unwahrheiten und Lügen und Verachtung für die anderen, für den Mitmenschen, zerstörend wirkt, so dass wir heute mehr und mehr erkennen, wir leben in einer Gesellschaft, die einen Impuls zur Selbstzerstörung und zur Zerstörung anderer trägt, weil es diese Liebe nicht hat, die Liebe zur wahren, wirklichen Welt. Das ist der Grundstein der allgemeinen anthroposophischen Gesellschaft, also der Grundstein, den Rudolf Steiner für die Menschheit gegeben hat, also für eine neue Mysterienkultur, die auch darstellt, dass, was in diesen Leitsätzen mehr und mehr ausgestaltet wird, dem Verständnis für die Dreigliederung der Welt, ein Verständnis für die Dreigliederung des Menschenwesens und daraus die Fähigkeit zu erarbeiten einer Dreigliederung der Menschengemeinschaften. Ich möchte das hier eingangs, das vielleicht anfangs noch nicht ganz klar ist, warum ich das hier darstelle, eingangs darstellen, diese Dreigliederung der Welt und des Menschen, um dieses Verständnis herzustellen, das Rudolf Steiner ja mit diesem Erkenntniswege der Anthroposophie einen Weg gegeben hat für den Menschen, sich selbst als geistiges Wesen zu erkennen, die Welt als etwas Geistiges zu erkennen und dadurch auch diese Liebe zur Zukunft des Menschseins zu entwickeln. Es ist also für den Menschen, der eine Verbundenheit hat mit dem Göttlichen, eine christliche Lehre der Welt anerkannt hat und seinem Herzen trägt, ja, dieses Bewusstsein der Trinität der göttlichen Welt eine Offensichtlichkeit, eine Herzensgewissheit. Also er hat Gewissheit in seinem Herzen darüber, wie die Welt aus dem Göttlichen hervorgegangen ist. Und so kann man die Welt ansehen, wie das in den esoterischen Stunden von Rudolf Steiner dargestellt worden ist und in der GA 94, dass wir drei Logos haben, nämlich das Bewusstsein, aus dem alles hervorgegangen ist, das auch genannt wird, der Vatergott, der erste Logos, das entstandene, dadurch entstandene Leben, der Sohnesgott, der zweite Logos, und dadurch entsteht die Form, der Geistesgott, der dritte Logos. Es ist also, wie in der GA 89 wir hören können von Rudolf Steiner, der Logos, die erste Kraft, die unmanifestierte Gottheit, wird auch der Vater genannt. Die zweite Kraft ist der Sohn, der zugleich Leben und schöpferische Substanz ist. Und die dritte Kraft ist der Geist. Es ist also zum Weltverständnis diese Dreigliederung des Werdens, Seins und der Zukunft gegeben, das uns dann auch hilft, das Menschenwesen zu erkennen. Und in diesen Leitsätzen hören wir dann, wie die geistige Welt über die verschiedenen Glieder und über die verschiedenen Seelenfähigkeiten und Geisteskräfte mit dem Menschen verbunden ist, aus der Vergangenheit heraus die Gegenwart des Menschen gestaltet hat und wie der Mensch aus der Gegenwart heraus mit Hilfe der geistigen Welt die Zukunft gestalten kann. Wir haben also diese Trinität des Geistesgottes, zu dem wir zu Anfangs kommen, durch den wir den Sohnesgott finden können und dadurch durch den Sohnesgott den Vatergott. Ich zitiere aus der GA 97, so kommt man zuerst zum Heiligen Geist, dem umgestalteten astralischen Leib. Also wenn wir an uns arbeiten, um Leidenschaften und Triebe des astralen Leibes unter die bewusste Kontrolle unseres Ichs zu bekommen. Durch den Heiligen Geist kommen wir zum Erkenntnis, zur Verbundenheit mit dem Christus, dem Bewusstsein des Ätherleibes und durch den Christus zum Vater, dem Bewusstsein des physischen Leibes. Es ist also die Menschengemeinschaft, ein sozialer Organismus, in dem diese Gesetzmäßigkeit, diese Weltengesetzmäßigkeit der Dreigliederung wirkt. Ich zitiere aus der GA 194, all unser Tun sollte daher in einem unmittelbaren geistigen Zusammenhang stehen. Nicht sollte nur Symbol, sondern das sein, was es in innerster Wahrheit ist. Dann, ich zitiere GA 194, dann spricht man berechtigt vom Geiste, wenn man den Geist als Schöpfer meint, desjenigen, was materiell ist. Es ist das, dieses Erkennen der Welten, des Weltenaufbaus, des Weltenwerdens, der Wesen, die die Welt hervorgebracht haben, die uns erkennen lässt, dass der Geist das Wirksame ist. Und erst, wenn wir Menschen dazu kommen, uns mit der Erkenntnis von der Wirklichkeit des Geistes zu erfüllen, dann können wir auch das Menschsein verstehen, wie in diesen Leitsätzen angesprochen, wie die geistige Welt auf unser Gewissen und unser Gedächtnis wirken. Es ist also diese Dreigliederung des Menschen hier dargestellt, auch mit einem Bild Rudolf Steiners von 1923. Es ist die Menschenerkenntnis als Angehöriger dreier Welten, dass wir mit unserem sinnlichen Organismus angehören der Sinneswelt, dass wir mit unserem seelischen Organismus angehören der seelischen Welt und dass wir mit unserem geistigen Organismus der geistigen Welt angehören. Und wenn der Mensch heruntertragen vermag, die Ideen über die große Bestimmung der Menschheit in das einzelne alltägliche Leben, denn nur das Leben der Alltäglichkeit, das wirklich durchgeistet, durchseelt ist, ist auch in Wirklichkeit praktisch. Das ist, wie der Mensch dann aus der Geisterkenntnis praktisch heilend, zukunftgestaltend wirken kann, dass er sieht, wie die geistige Welt in sein Gewissen, in sein Gedächtnis, in sein Denken, in seine Erinnerungsbilder und in seine Fantasie hineinwirkt, aus der Vergangenheit und aus der gegenwärtigen Sinneswahrnehmung, dass dieses Menschenerkenntnis und diese Welterkenntnis im Menschen erwacht, damit er wirklich praktisch für seine Mitmenschen und die Welt, für die ganze Menschheit tätig werden kann. Dass dieses Erkennen, dass wir vom Geist durchdrungen sind und dass wir in unseren Gedanken fühlen und wollen, uns vom Geist durchdringen lassen, zukunftsbildend, das ist in der heutigen, gegenwärtigen Zeit von ungeheurer Bedeutung. Der 174. Leitsatz. Der Mensch ist von zwei Seiten her geistig, leiblich organisiert. Erstens aus dem physisch-ätherischen Kosmos, was in diese Organisation von göttlich-geistiger Wesenheit, in die Menschenwesenheit hineinstrahlt. Das lebt in dieser als Kraft der Sinneswahrnehmung, der Gedächtnisfähigkeit und der Fantasiebetätigung. Wir erkennen uns also als Mensch, der darinnen steht, in der Seelenwelt und Geisteswelt, der durchdrungen ist und in Verbindung steht, wenn auch nur unbewusst, mit den göttlich-geistigen Wesen der Hierarchien. Dass wir mit den Sinnesorganen das Licht der Welt, die Weisheit und die Liebe, die durch das Licht der Welt uns zukommt, verbunden sind mit dem, was uns die göttlich-geistige Welt, unserem Schicksalswollen entsprechend zukommen lassen will. Und weil dasjenige, was aus diesem Brunnen geschöpft wird, sagt er zu Rudolf Steiner in der GA 45, zuletzt sich in dem Ich zusammenfindet, muss es, obwohl es von verschiedenen Seiten herkommt, doch ursprünglich einen einheitlichen, in sich wirkenden entströmen. Was unser Ich in dieser physischen Welt, in dieser Inkarnation erlebt, das kommt uns aus unserem höheren Ich in der Verbundenheit dieses höheren Ichs mit den Hierarchien der Engelwesen zu. Es kommt uns über die Brunnen, in denen die geistige Welt sich ausspricht, aus denen wir schöpfen können durch unsere Sinneswahrnehmungen. Und diese Wahrnehmungen, die leben dann auf, in unseren Erinnerungsbildern, wie wir gehört haben in der vorhergehenden Anmerkung. Und die Erinnerungsbilder und die Wahrnehmung, sie wirken in gewisser Weise nach in unserer Fantasie, in unserem Fantasieleben. Und worauf das wirkt, das ist eines der Glieder, das ich hier schildern möchte, das ist die Nervensinnesorganisation des Menschen, also eines der drei Glieder, das zum gewissen Teile oder hauptsächlich in der Hauptorganisation des Menschen zu finden ist, das aber wie alle drei Glieder ineinander verwoben ist im gesamten physischen Leibe. Ich zitiere aus der GA 21, die körperlichen Gegenstücke zum Seelischen des Vorstellens hat man in den Vorgängen des Nervensystems mit ihren Auslaufen in die Sinnesorgane einerseits und in die leibliche Innenorganisation andererseits zu sehen. Und weiter, wenn etwas vorgestellt wird, sich ein Nervenvorgang abspielt, aufgrund dessen die Seele sich ihres Vorstellens bewusst wird. Da haben wir diesen Zusammenhang mit dem, was wir schon in den Leitsatzbesprechungen angesehen haben, die Wirkung des Ätherleibes und physischen Leibes als den Spiegelungsapparat, der es uns erst ermöglicht, zur Bewusstheit zu kommen. Und weiter, sich für das Vorstellen, wie im Leibe die Nerventätigkeit, so im Geistigen eine Grundlage findet. Die Seele steht nach der anderen, vom Leibe abgewandten Seite in Beziehung zu einem geistig Wesenhaften, das die Grundlage ist für das Vorstellen des gewöhnlichen Bewusstseins. Das ist diese Erwähnung des Hereinwirkens des Göttlich-Geistigen in das Menschenwesen. Es wird so erlebt, indem man sich sein Inhalt als gegliederte Imagination dem schauenden Bewusstsein darstellt. Dieses geistig Wesenhafte ist weiter der Äther oder Lebensleib. Es ist das Geistige, aus dem das Vorstellungsleben des gewöhnlichen Bewusstseins von der Geburt bis zum Tode erfließt. Das ist das Hereinwirken des geistig-seelischen in das göttlich-geistigen in das Menschenwesen. Es ist also die Sinneswahrnehmung, das wird, wie wir in der Anmerkung zuvor gehört haben, Erinnerungsbild und was dann wird, Fantasieleben. Ich zitiere aus der vorhergehenden Anmerkung nochmal: Das Entziehen gegenüber dem Kosmos ist zugleich ein Aufnehmen des geistig-seelischen Menschen durch die Sinnesnervenorganisation. Was in dieser als physische und Lebensvorgänge sich abspielt, mit dem vereinigt sich im Wachen das geistig-seelische des Menschen zu einer einheitlichen Wirkungsweise. In dieser Wirkungsweise ist Sinneswahrnehmung, Formung der Erinnerungsbilder, Fantasie, Leben enthalten. Diese Betätigungen sind an den physischen Leib gebunden. Die Vorstellungen, das Denkerleben, in denen dem Menschen bewusst wird, was halbbewusst in Wahrnehmung, Fantasie, Erinnerung sich abspielt, sind an die Denkorganisation gebunden. Wir können also den Menschen mit dieser Darstellung, die wir schon öfter sehen, sehen, wie er mit der Wahrnehmung in der Welt steht und dass in diese Wahrnehmung hineinspielt das Göttlich-Geistige, der göttlich-geistigen Welt, dass sie dadurch auf den Menschen wirkt, dass das wird zu Erinnerungsbild und Fantasie leben. Wir haben das schon öfter angesehen, vor allem in den früheren Leitsätzen, dass wir in der Verbundenheit stehen mit den Engelhierarchien, dass namentlich die dritte Hierarchie der Achai, Archangeloi und Angeloi lebt in unserem Denken, Vorstellen, in der Wachheit, in der Hauptesorganisation. Der 175. Leitsatz. Zweitens ist der Mensch organisiert aus seinen vorangegangenen Erdenleben heraus. Diese Organisation ist ganz geistig-seelisch und lebt im Menschen durch Astral, Leib und Ich. Was sich an göttlich-geistigen Wesenheiten in diese Menschenwesenheit hineinlebt, dessen Wirkung leuchtet als Gewissensstimme und alles, was damit verwandt ist, im Menschen auf. Wir haben also in der vorhergehenden Anmerkung Folgendes gehört hinsichtlich Gedächtnis und Gewissen. Im Gedächtnis wirkt im wachenden Menschen unmittelbar das göttlich-geistige Wesen. Im Gewissen wirkt im wachenden Menschen mittelbar als Nachwirkung dieses göttlich-geistige Wesen. Gedächtnisbildung spielt sich, wie wir zuvor gehört haben, in der Nervensinnesorganisation ab. Gewissensbildung spielt sich als rein seelisch-geistiger Vorgang ab, aber in der Stoffwechselgliedmaßenorganisation. Wir haben also, wenn wir dieses Bild uns ansehen, wie das Gewissen hervorgerufen ist, in Verbundenheit steht mit göttlich-geistigen Wesen, die uns moralischen Weltinhalt während des Schlafzustandes vermitteln, indem wir weilen im Schlafzustand, wir haben das in der vorhergehenden Anmerkung betrachtet, im Schlafzustand in einem Art Vorkammerloka uns befinden, indem es zu einer Gewissensbildung in der Verbundenheit mit den göttlich-geistigen Wesen kommt. Es ist also das, wie in der Anmerkung zuvor gesagt, der Stoffwechsel, das Stoffwechselgliedmaßensystem des Menschen, auf dem göttlich-geistige Wesen wirken, um unser Gewissenstätigkeit zu impulsieren. Aus der GA 21 Folgendes zu zitieren: Im Wollen wirkt ein höchstes Geistiges, was aus der Vergangenheit kommt und Keime für die Zukunft sät. Wir haben das schon öfter angesehen über die Frage der Karma-Bildung, der Schicksalsbildung, des Schicksalswollen, dass das Weltenganze ansieht, die Früchte des Lebens der Menschen, der vorhergehenden Inkarnationen, und daraus gestaltet Zukunftswollen, Schicksalswollen, dass also die Vergangenheit des Menschen, die Vergangenheit der Welt Keime sind für das Zukunftswollen des Menschen, für die Zukunft, die dadurch gesät wird. Ich zitiere aus der GA 21: Und bezüglich des Wollens findet man, dass dieses sich in ähnlicher Art stützt auf Stoffwechselvorgänge. Es ist also, dass die Stoffwechselvorgänge ja zusammenhängen mit der Bewegung, mit den Bewegungen und des Gliedmaßensystems und die Bewegungen mit dem Wollen. Das Wollen, das uns, wie Rudolf Steiner sagt, ja nicht im Tagesbewusstsein zugänglich ist, sondern im Tiefschlafenden wirkt, da wirkt das Göttlich-Geistige, um unser Karma zu gestalten, uns dorthin zu bringen, Zeit und Ort und Schicksals- und Menschenzusammenhänge und Ereigniszusammenhänge, die unserem Weltenwerden und Zukunftswerden entsprechen. Das Wollen, das auf Stoffwechselvorgänge gestützt ist, wird in keinem höheren Grade bewusst erlebt, als in jenem ganz Dumpfen, der im Schlafe vorhanden ist. Es ist also das Wollen des Menschen noch ganz in einer Bewusstseinsstufe wie ein dumpfes Schlafen. Das, was sich hier bewegt, ist aus geistiger Sicht nicht der physische Leib. Es ist das Ich des Menschen, das auf Erden wandelt. Der physische Leib und seine Glieder sind Ausdruck dieser Bewegung. Das hören wir aus den esoterischen Unterweisungen der 13. Stunde, dass als das Menschen-Ich seine Bewegungen, sein Leben auf Erden so durchführt, wie es das Schicksalswollen ist, und der physische Leib als Bewusstwerdungs Apparat sozusagen dient, als Spiegelungsapparat, dass wir uns als Ich bewegen durch die Welt und die physisch-sinnliche Organisation, also hier die Stoffwechselgliedmaßensystem, dient uns zur Bewusstwerdung. Und noch einmal aus der GA 260, Menschenseele, du lebst in den Gliedern, die dich durch die Raumeswelt im Geist des Meeres Wesen tragen. Das hören wir aus dem Grundsteinspruch Rudolf Steiners. Wir haben also dieses Bild, das uns zeigt, was wir ja auch schon besprochen haben, dass das höhere, das wahre Ich des Menschen, dass auch der eigentliche Teil des Astralleibes verweilen in der göttlich-geistigen Welt und zur Inkarnation ein Teil, das, was wir dann das niedere Ich nennen, des Menschen, im physischen Leib sich verkörpert, dieses Schicksalswollen durchmacht und dann die Früchte unserer Inkarnation zur Erweiterung des Ichs, zur höher Weiterentwicklung des Ichs in die geistige Welt wieder gehen, sich wieder verbinden mit dem höheren Ich, dass also das, was auf Erden stattfindet, dieses Wollen aus der göttlich-geistigen Welt in uns wirkt, in dieses Stoffwechselgliedmaßensystem des Menschen. Es ist also, wie wir hören in diesem Leitsatz, das göttlich-geistige Wesen in die Menschenwesenheit sich hineinlebt und das Gewissen ausdrückt, wie wir im Zusammenhang mit der moralischen Weltenordnung uns, unserem Karma entsprechend, unser Leben gestalten. Wir sind also in diesem Bewegen, Wollen und Schlafen im Bereiche der ersten Hierarchie, im Bereiche der ersten Hierarchie, die unser Schicksal gestalten. Das hatten wir auch schon in den Darstellungen der Leitsätze, wie wir zur Weltenmitternacht in Verbundenheit mit diesen höchsten Wesen, der Throne, Cherubin und Seraphine sind, die aus den Früchten unser vorhergehenden Leben gestalten, weben, die neue Welt, eine Zukunftswelt, unser Zukunftswollen. Der 176. Leitsatz. In seiner rhythmischen Organisation hat der Mensch die fortdauernde Verbindung der beiden Seiten göttlich-geistiger Impulse. Im Erleben des Rhythmus wird die Gedächtniskraft in das Willenssein und die Gewissensmacht in das Ideensein getragen. Es ist also das rhythmische System, das wir ansehen hier, um dieses Bild des dreigliedrigen Menschen zu vervollständigen. Ich zitiere aus der GA 319: Das rhythmische System steht in der Mitte und will eben immer den Ausgleich schaffen zwischen dem einander entgegengesetzten polarischen Tätigkeiten des Nerven-Sinnes-Systems und des Stoffwechselgliedmassensystems. Hier in diesem Leitsatz eben angesprochen durch das Wirken der göttlich-geistigen Impulse auf unser Gedächtnis und unser Gewissen, die dann werden Willenssein und Ideensein. Aus Andromedics habe ich Folgendes zitiert: Beide Pole der menschlichen Organisation werden durch das rhythmische System vermittelt. Alle Prozesse im menschlichen Organismus sind rhythmisch geordnet. Nicht nur Atmung und Herzfunktion kennen ihre Rhythmen, sondern zahlreiche Funktionen im Nervensystem, viele Hormone, Blutdruck, Blutzucker, Bewegungsaktivität im Verdauungstrakt etc. sind rhythmisch geordnet. Dabei sind diese Rhythmen nicht getrennt voneinander, sondern bilden ein rhythmisches System. Das ist, was wir aus der Bildekräfteforschung auch kennen, dass wir aus den Darstellungen der Leitsätze auch kennen, dass wir einen Widerklang, eine Resonanz haben verschiedenster rhythmischer Schwingungswirkungen, der Harmonien, der Klänge der geistigen Welt im Menschen, das dann das Leben schenkt und das Leben des Rhythmus. Es ist der Ausgleich zwischen verschiedenen polarischen Systemen im Menschen. Dieses rhythmische System, ich zitiere aus der GA 319, das rhythmische System steht in der Mitte und will eben immer den Ausgleich schaffen zwischen den einander entgegengesetzten polarischen Tätigkeiten des Nervensinnessystems und des Stoffwechselgliedmaßensystems. Das Fühlen, das eben sich ausdrückt in diesem rhythmischen System, das belebt wird durch diesem rhythmischen System des gewöhnlichen Bewusstseins, ruht nach der Leibesseite hin auf dem rhythmischen Geschehen. So wie im Leibe durch das rhythmische Geschehen sich der sterbliche Teil des fühlenden Menschenwesens offenbart, so in dem Inspirationsinhalt des schauenden Bewusstseins der unsterbliche geistige Seelenwesenskern. Das ist, wie das gesteigerte, erweiterte, höher entwickelte Denken zur Imagination wird, so das Fühlen, das mit dem rhythmischen System zusammenhängt, die Inspiration, die Erkenntnisstufe der Inspiration. Und ich zitiere weiter aus der GA 21 nochmals: Das Fühlen in Beziehung bringen muss zu demjenigen Lebensrhythmus, der in der Atmungstätigkeit seine Mitte hat und mit ihr zusammenhängt. Die Seele erlebt fühlend, indem sie sich dabei ähnlich auf den Atmungsrhythmus stützt, wie in Vorstellung auf die Nervenvorgänge. So können wir unsere Vorstellung vom Menschsein erweitern, wenn wir die Wirkung geistig-göttlicher Wesen auf unsere Gewissensbildung, auf unsere Gedächtnisbildung erleben und wie dann das rhythmische System diese im Menschen zum Leben bringen. Wie in diesem Leitsatz angeführt, im Erleben des Rhythmus wird die Gedächtniskraft in das Willenssein und die Gewissensmacht in das Ethäensein getragen. Wenn wir das vom Menschenleben aus betrachten, aber auch von einem sozialen Organismus aus, dann erkennen wir, wie wir, wenn wir den Weltengesetzen entsprechend gestaltet sind als Mensch, was wir ja sind, und auch der soziale Organismus, was wir anstreben können, wenn wir wollen, dass wir leben durch Impulse der göttlich-geistigen Welt, die Ideen der Zukunftswelten werden, des Zukunftsweltenwerdens, des Weltenwollens in uns hineinbringen, diese Ideenwelt, dann können wir aus dem Gedächtniskräften das in das, den Willen auch eines ganzen sozialen Organismus bringen, eine freie Willensentfaltung, sich wieder im Guten entwickeln zu wollen. Und so stehen wir mit der nun zweiten Hierarchie, der Engelhierarchien, also den Exousiae, Dynamis und Kyriotis, in Verbindung mit dem rhythmischen System, mit dem Fühlen. Und das möchte ich hier zur Darstellung bringen in diesen Leitsätzen, dass ja dargestellt ist, wie die geistige Welt in die dreigliedrige Menschenwesenheit hineinwirkend aus der Vergangenheit die Gegenwart gestaltet und Zukunftsimpulse, Keime für die Zukunft in den Menschen, in das Menschenwesen legt, dass also dieser dreigliedrige Welt Mensch folgend aufzufassen ist, nochmal aus der GA 21, der Leib als Ganzes, nicht bloß die in ihm eingeschlossene Nerventätigkeit, ist physische Grundlage des Seelenlebens. Wie wir schon öfter gehört haben, der menschliche physische Leib als der Tempel für die Seele und das materielle inkarnierte Ich. Und wie der Leib in Nerventätigkeit, rhythmischem Geschehen und Stoffwechselvorgängen sich auslebt, so der Geist des Menschen in demjenigen, was in Imagination, Inspiration, Intuition sich offenbart. Wie also der Mensch mit seinen geistigen, höheren Wesensgliedern, mit der geistigen Welt zusammenhängt, mit dem Geist, und wie der Leib mit der Nerventätigkeit, den rhythmischen Geschehen und den Stoffwechselvorgängen, also der dreigliedrigen, dem dreigliedrigen physischen Menschen, zusammenhängt mit dem dreigliedrigen im Geiste seienden Menschen durch die höheren Erkenntnisstufen. Also erstens die Wahrnehmung, die Sinne, der Gedanken und das Bewusstsein, was zusammenfassbar ist mit Nerven, Sinnesmensch. Und zweitens in dem Bereich der rhythmischen Systeme von Herzschlag, Lungenschlag, Lichtseelenprozess, was mit dem Begriff rhythmischer Mensch ausgedrückt werden kann. Und drittens das Glied, mit dem wir in der Welt tätig sein können. Also gestalten, wir bringen etwas, was ja auch mit dem Gewissen zusammenhängt. Wir erkennen eine Verirrung und wollen das, die Auswirkungen davon in der Welt wieder ändern, heilen. Also das Glied, mit dem wir in der Welt tätig sein können, die Glieder, wodurch sich unser Wollen ausdrücken kann, ausgedrückt mit dem Begriff Stoffwechselgliedmaßensystem. Es sind das auch Darstellungen, wie Rudolf Steiner in der GA 208 gegeben hat, in dieser Form, wie der ätherische Leib zusammenhängt mit den Lebensstufen, die wiederum zusammenhängen mit diesen drei verschiedenen Gliedern des Menschenwesens, also Sinnesleben und Nervenleben mit den Nervensinnesmensch, das Atmungs- und Zirkulationsleben mit den Zirkulations- und rhythmischen Menschen, das Stoffwechselleben, also das Leben füllt die Organbilder mit Stoff, und das Bewegungsleben, kraftendes Leben mit dem Stoffwechselgliedmaßensystem. Und die siebte Lebensstufe ist das Reproduktionsleben, also die Fähigkeit, erneuert neues Leben hervorzubringen. Und so können wir diese Weltgesetzmäßigkeit, die wir eingangs besprochen haben mit der göttlichen Trinität, nun besprochen haben mit der Gliederung des Menschen, nun auch sehen als eine Gesetzmäßigkeit, wenn wir sie verstehen, dass wir wegkommen von den monolithischen Staatsbildungen, die heute ja ein Zerstörungswerk ungeheurer Ausmaße an den Tag legen, dass wir einen Dreigliederungsorganismus bilden, der sich bewusst ist, wo die Menschen sich bewusst sind, geistige Wesen zu sein, in einer Entwicklung sich befinden. Die geistige Welt hofft auf unsere Entwicklung, dass wir also erkennen, die Dreigliederung des sozialen Organismus, also die Wirtschaft nicht mehr, wie uns eingeredet wird, zum Beispiel bei Studien der Wirtschaftswissenschaften, das angeblich wäre ein Kampf, sondern dass man erkennt, die Wirtschaft ist etwas Brüderliches, wo ich gerne etwas für meinen Mitmenschen tue, wo es nicht darum geht, ihm zu schaden, sondern ihm Nutzen zu bereiten, in der für den anderen geschaffen wird, wo die Liebe zum Mitmenschen und zur Handlung, also dass ich als Individualität tätig sein darf auf Erden, etwas gestalten, hervorbringen, schaffen kann. Es ist die Liebe zum Tun und wirklichkeitsgerechter Anschauung von Verbrauch und Möglichkeiten, nicht künstlich durch Manipulation oder durch Zwang Bedarf zu entstehen zu lassen, sondern das, was wirklich die Menschen brauchen, ihnen zu bringen. Ich zitiere aus der GA 23, hat zu tun mit alledem, was da sein muss, damit der Mensch sein materielles Verhältnis zur Außenwelt regeln kann. Wir sehen, wie das Gewissen der göttlich-geistigen Welt da hineinwirken kann in diesen Bereichen. Für eine Gleichheit im Rechtsleben, dass die Gesetze, Regeln und Vereinbarungen einer Gesellschaft umfasst. Anstatt der Nationalstaaten entstehen Rechtsgemeinschaften. Wir sehen, dass man heute die Menschen wieder ungeheuerweise in den Krieg treiben will, weil es noch Nationalstaaten gibt. In einer Dreigliederung könnte das Zusammenleben verschiedener Kulturen, die zumindest ein Mindestmaß an Menschenwürde vertreten, gestalten, sodass es eine kriegerische Auseinandersetzung gar keinen Sinn mehr machen würde. Aber auch die Fähigkeit, den Menschen wieder die freie Entscheidung zu geben, über ihr Leben hinwegzunehmen, die Anmaßungen supranationaler Organisationen oder großer Staaten den Menschen vorschreiben zu wollen, wie sie zu wohnen, zu arbeiten, zu essen, zu leben haben, was für Gesundheitsvorkehrungen sie zu treffen haben, wen sie hereinlassen als Gäste in ihre Heimat oder nicht, dass das die Menschen vor Ort als Individualitäten wieder entscheiden können. Und die Menschen davor schützen, Ware zu werden von Großkonzernen und abhängig von der Macht, wie zum Beispiel durch ein zentralisiertes Geld, was ja eine völlige Enteignung der Menschen bedeuten würde. Eine Gleichberechtigung aus Liebe zum Dasein des anderen. Die Freude, dass der andere Mensch da ist, dass man das geistig-göttliche, das geistige Wesen des anderen erleben darf. Und ich zitiere nochmals aus der GA 23, was da sein muss im sozialen Organismus wegen der Verhältnisse von Mensch zu Mensch. Das ist das rhythmische System, das diesen Ausgleich bringt, das hineinbringen kann die Ideenwelt der geistigen Welt, das hineinbringen kann das Wollen der geistigen Welt für eine gute, menschenwürdige Zukunft und die freie Entwicklung des Individuums im Geistesleben als Glied der Freiheit, in der sich der Mensch seinem Schicksal und seinen Individualimpulsen entsprechend entwickeln und ausleben kann. Ein Staat, der völlig der Vergangenheit angehört und eigentlich nicht mehr in diese Welt gehört. Er möchte Zensur, er möchte Gedankenverbote, er möchte Ausspracheverbote, er möchte den Menschen genau nach einem Schema wie einen transhumanistischen Roboter programmieren. Das ist nicht menschenwürdig. Die neue Menschenwürde ist diese Art von Dreigliederung, wo die geistige Welt, das Geistige des Menschen, das Geistesleben sich frei entwickeln kann, die Schulbildung frei sein kann, die Wissenschaft frei sein kann, die Entwicklung neuer christlicher, moralischer Technologien frei sein kann. Aus Liebe zu den Mitmenschen, diesem die Freiheit zur Geistesentwicklung, zur Geistentwicklung zu geben. Ich zitiere noch einmal, alles dasjenige, was beruht auf der natürlichen Begabung des einzelnen Individuums, aufblühen lassen das Individuum, jedes menschliche Individuum, was hineinkommen muss in den sozialen Organismus auf Grundlage dieser natürlichen, sowohl der geistigen wie der physischen Begabung des einzelnen menschlichen Individuums. Und zum Abschluss noch ein Wahrspruchwort Rudolf Steiners. Finsternis Licht, Liebe, dem Stoff sich verschreiben, heißt Seelen zerreiben, im Geiste sich finden, heißt Menschen verbinden, im Menschen sich schauen, heißt Welten erbauen. Vielen herzlichen Dank.